Dieser Podcast wird gesponsert von der Solaris Bank.
Wenn Sie sagen, Sie haben zwei Töchter, die Digital Natives sind, wo haben die denn ihr Konto? Bei der ING oder bei einer Neobank?
Ja, ich muss ehrlich sagen, das erlaube ich nicht der Neobank. Also, die sind bei der ING.
Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von finanzszene.de und meinen heutigen Gast muss ich Ihnen gar nicht groß vorstellen. Es ist Nick Yu, Vorstandsvorsitzender der ING in Deutschland, mit 9,5 Millionen Kunden die drittgrößte Privatbank hierzulande und in Sachen Gewinn und Profitabilität seit Jahren einer der besten Banken in Deutschland. Ja, ich würde sagen, wir halten uns gar nicht lange auf. Wir steigen einfach direkt ein ins Gespräch mit Nick Yu, der uns aus Amsterdam in diesen Corona-Zeiten zugeschaltet war für den Podcast. Herr Yu, ja, schön, dass das geklappt hat, dass Sie hier bei uns im Podcast zu Gast sind. Ganz spontane erste Frage. Wie ist denn so der Corona-Alltag von Ihnen als CEO einer deutschen Bank im Moment?
Ja, ich muss sagen, ich bin nicht oft in Deutschland. Ich bin oft in Amsterdam. Und ich würde sagen, selbst für eine Digitalbank ist es mir etwas, manchmal etwas zu digital, würde ich sagen. Und ich vermisse natürlich ein bisschen die persönliche Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber ja, ich hoffe, dass diese Pandemie und das nicht hin und her gehen können, dass es mal bald vorbei ist. Und es geht gut. Es geht gut digitaal. Das Geschäft läuft gut. Aber ja, ich möchte auch gerne mal wieder Leute sehen.
Das Geschäft läuft gut, ist ein gutes Stichwort. Die ING stanzt Jahr für Jahr immer über 1 Milliarde Gewinn vor Steuern. Hatten Sie auch vergangene Woche wieder bekannt gegeben, arbeitet mit einer Cost-Income-Ratio von unter 50%. Sie stellen Personal ein, sind um über 10% gewachsen. Was genau machen Sie denn eigentlich anders als andere deutsche Banken? Weil das Geschäft, was Sie betreiben, Retail-Banking, Depotgeschäft, Baufinanzierung, Firmenkredite, das betreiben ja auch andere, teils auch ohne Filialen. Und trotzdem läuft es bei Ihnen operativ erheblich besser als bei den allermeisten anderen Banken.
Ich würde sagen, als erstens, ich glaube, jeder wird jetzt reden über digital. Also ich kenne keiner mehr, der nicht sagt, dass digital nicht der Zukunft ist. Ich würde sagen, aber bei uns sagt man das schon 10, 15 Jahre, schon lange. Also wir versuchen wirklich end-to-end digital zu sein, zu denken, zu reden. Und wir haben schon lange die Gedanken, wenn es nicht digital geht, ja, dann machen wir es lieber nicht. Und dann, ja, wenn man dann keine Filiale hat, ja, dann hilft das immer natürlich. Aber ich glaube, das ist das nicht das Unterschied. Aber es ist, wie arbeiten wir zusammen? Wie denken wir über unsere Kunden, über unsere Angebote, über unsere Service? Und wir denken alles digital. Und ich sage immer, ich nehme ein Beispiel, ich habe zwei Tochter, 20 und 21 Jahre. Und ich kann sehr gut mit meinem Handy und meinem iPad funktionieren. Aber ich sehe toch dat mijn Tochter native digital sind. Die sind damit aufgewachsen. Ik ben schon 55 jaar alt, also ik heb es gelernt. Vielleicht ist das Unterschied, dass wir native digital sind und andere vielleicht das Digitale gelernt haben. Bei uns ist schon lange, vielleicht ist das Holländisch, das zweite Teil ist, dass wir immer extrem auf Kosten geacht haben. Also niedrige Kosten, immer niedrige Kosten, een niedrige Kost-Income-Ratio. Ich glaube, ich bin jetzt 27 Jahre bei der Bank und seit Tag 1 geht es um ein niedriger Cost-Income-Ratio. Also digital, niedrige Kosten und die Kunde im Mittelpunkt, das machen wir seit Anfang.
Wenn Sie sagen, Sie haben zwei Töchter, die Digital Native sind, wo haben die denn ihr Konto? Bei der ING oder bei einer Neobank?
Ja, ich muss ehrlich sagen, das erlaube ich nicht der Neobank. Also die sind bei der ING.
Ja, Änderungen bei Retailbanken, bei Wettbewerbern heißen ja in der Regel von Ihnen, es werden Leistungen eingespart oder neu bepreist. Ich glaube, die spannendste Neuerung bei Ihnen in der jüngeren Vergangenheit war, dass Sie den umgekehrten Weg gehen und den Einstieg in die digitale Beratung angekündigt haben vor einem Jahr und jetzt präzisiert haben. Können Sie uns mal erläutern, warum Sie diesen Schritt jetzt gehen?
Ob wir wirklich umgekehrt gehen, bin ich nicht sicher. Aber wir haben gesehen, jeder Kunde ist auf der Suche nach Rendite momentan. Und ich glaube, für uns ist die große Herausforderung, ich habe Ihre Bemerkungen gelesen über unsere Bilanzpressekonferenz und ich habe auch mal gelesen, ja, ist das jetzt ein richtiges Angebot? Hè? Ist das richtig digital? Und ist das nicht so eingeschränkt, was die ING jetzt macht? Und da habe ich gedacht, aber ich glaube, wir haben eine andere Zielgruppe. Was wir gesehen haben, es gibt, ich glaube in Deutschland, aber auch bei uns mindestens über 5 Millionen Kunden, die haben Spargeld bei uns, aber auch keine sehr niedrige Rendite, weil wir immer der Bank für sparen. Und immer das beste Angebot in Spargelder, extra Konto. Aber ja, die Rendite sind überall jetzt niedrig. Also jeder ist auf der Suche. Und wir möchten gerne unsere Kunden helfen, doch ein bisschen Rendite zu machen. Und wenn man Rendite machen muss, kann, dann ist das in Wertpapier. Ich weiß jetzt keine andere Lösung, um Rendite zu machen. Und dann sieht man, dass es gibt ja, Leute, Kunden, die traden und die sind sehr ausgebildet. Und die machen das alles. En er gibt viele Anbieter, die sehr gute Anlagen sind für diese Kunden. Sehr gute Anlaufstellen für diese Kunden sind. Aber was ich sehe, dass unsere Kunden, die haben es noch schwer, um den Schritt zu machen nach Wertpapier. Und genau darum haben wir dieses Angebot. Wir haben gesehen, die brauchen, und darum nennen wir die auch Coaches, diese Anlageberater. Weil die brauchen ein bisschen Coaching, aber wir bleiben dann immer noch eine Direktbank. Also die Kunde macht es noch immer selbst. Wir machen es nicht für die Kunde macht es selbst. Aber wir müssen die überzeugen, die müssen wir coachen, die müssen wir helfen, die erste Schritt in Wertpapier zu machen. Wir machen es einfach, wir machen es digital und wir machen es mit Coaches. Und ich glaube, diese Schritt, das haben wir auch gesehen, wir waren mal auf Besuch bei Charles Schwab in New York. Und haben wir mal gesehen auch, die Kunde, die erste Schritt in Wertpapier ist immer sehr wichtig. Und da muss man immer doch ein bisschen, ich würde immer sagen, Beratung haben bei so einem Schritt. Und die Beratung braucht nicht sehr über Instrumente zu gehen, die sehr schwierig sind. Aber es müssen einfache Schritte sein, um die ersten Schritte zu machen. Und darum machen wir diese Sparpläne ab 1 Euro, machen wir ETFs ohne Kaufgebühren, um ein Coach, die sehr einfach ist und nicht bezahlt wird pro Anruf.
Bei Coach liegt der Verdacht nahe, dass man extra Coaches nimmt, weil der Begriff, soweit ich informiert bin, relativ schwach reguliert ist und sich sehr viele Leute Coach in sehr vielen Bereichen nennen dürfen. Unverschämte Behauptung oder ist es zutreffend aus regulatorischer Sicht?
Wir nennen es Coach, aber ich muss doch mal sagen, das habe ich vielleicht in die Bilanzpressekonferenz nicht so genau, unsere Coaches sind zertifizierte Anlageberater und auch so bei der BaFin gemeldet. Also, aber wir haben gesagt, wir nennen sie bewusst Anlagecoaches, weil wir möchten gerne unsere Kunden helfen bei der Anlageentscheidung. Also, darum haben wir gesagt, es ist kein Berater, aber es ist ein Coach. Aber nochmal klar, es sind zertifizierte Anlageberater, auch so bei der BaFin gemeldet.
Jetzt hatten Sie den Einstieg in diese digitale Beratung vor einem Jahr bekannt gegeben. Da lag, ich will nicht sagen, das Wertpapiergeschäft am Boden, aber da ging doch in ganz Deutschland relativ wenig. In diesem einen Jahr sich die Welt gefühlt einmal komplett auf den Kopf gestellt im Wertpapiergeschäft. Das brummt auch bei Ihnen ohne Ende. Plus 50% beim Provisionsüberschuss. Brauchen Sie das jetzt eigentlich überhaupt noch, weil das Geschäft wieder erwarten, ich glaube auch wieder Ihres Erwartens, doch drastisch angezogen hat im Wertpapiergeschäft?
Ja, es gibt sicher viele Deutsche, die schon ein bisschen affin waren mit Investmentprodukten, die das schon gemacht haben und die jetzt doch versuchen, noch etwas mehr aus eurem Geld zu machen. Also das glaube ich. Aber ich sehe noch immer, Deutschland ist ein großes Land. Wir haben viele Kunden. Und ich sehe noch immer bei uns auch 5-6 Millionen Kunden, die nur Spargelder bei uns haben und nicht investieren in Wertpapier. Also ja, es gibt einen Boom. Ja, es ist viel mehr als andere Jahre. Und ich sehe auch bei anderen Banken gehen viel Leute in Wertpapier. Aber ich glaube, da ist noch sehr viel Luft zum Wachstum. Aber ich glaube, es gibt noch sehr viel Wachstum im deutschen Markt.
Messbar boomen ja vor allen Dingen zwei Dinge. Sehr kurzfristiges Spekulieren, durchaus auch mit dem Smartphone Aktien zocken und die ganz konservativen langfristigen Sparpläne. Können Sie da mal einen Frontbericht geben, wie das bei Ihnen und Ihren Kunden so läuft im Jahr 2020?
Ja, was wir gesehen haben, bei uns geht es immer bei unseren Sparplänen. Ja, ich würde sagen, für uns sind die Worte, die habe ich auch in der Bilanzpressekonferenz mal genannt, langfristig, regelmäßig und breit gestreut. Und man sieht doch, dass diese Sparpläne ab 1 Euro und die ETFs ohne Kaufgebühren, dass das doch für Leute die erste Ansatz ist, die erste Impuls ist, um es mal zu versuchen. Und wir haben zwei Dinge gesehen. Wir sagen schon lange, die Bank der Zukunft ist der Handy. Also wir haben unsere Services, glaube ich, da bin ich von überzeugt, gut auf unsere Handy. Und man sieht, wie bequem man es macht, wie einfach man es macht. Ja, das geht gut bei der Kunde. Also bei uns, das haben Sie auch gesehen, sind wir von 9 Millionen Trades auf 24 Millionen Trades. Und ich habe bei der Bilanzpressekonferenz gesagt, Januar war wieder sehr gut. Also ich glaube, die Wachstum auch dieses Jahr in 2021 wird es wieder geben. Die App-Trades von unseren Trades, die sind nicht nur gewachsen, aber in 2019 war 16% der Trades über die App. Und es war letztes Jahr 45% über die App. Also hier sieht man auch, dass das wächst. Und ich glaube, was müssen wir jetzt? Was ist bei uns Priorität? Jetzt neue Dinge ins App bringen. Aber wir sehen auch noch, also wir sehen, und das ist auch schön zu sehen, ein Riesenwachstum in Depots und Sparplänen. Also das meint, wenn die Kundenstamm wächst, die mit uns Wertpapier machen, dann werden die Trades auch in der Zukunft weiter wachsen. Also ich werde, man baut eigentlich eine Plattform von Kunden, die das Wertpapier mehr schätzen und mehr Geschäft machen in Wertpapier. Und die Wachstum geht bei uns so weiter. Und ja, wir versuchen daar digitale Lösungen zu geben. Und ich sage immer, vielleicht ein blödes Beispiel, mein letztes Mal war mein Batterie von der Schlüssel von meinem Auto war leer. Und da dachte ich, wie mache ich das? Zo'n neue Batterie rein. Und ich weiß nicht, was jeder macht, aber ich gehe nach YouTube, suche Batterie-Schlüssel und mein Auto. Und dann kommt ein YouTube-Film. Und in 2-3 Minuten hätte ich eine neue Batterie in meine Schlüssel. Also, und ich glaube, diese digitale Weise, Leute mehr affin zu machen, Leute mal Unterricht zu geben, Leute mal auszubilden. Ich glaube, da ist noch viel zu tun, auch in Deutschland.
Können Sie mir das Prinzip des ETF-Sparplans mal betriebswirtschaftlich erklären oder des Aktiensparplans? Das ist ja gerade das Schlachtfeld gefühlt im Wettbewerb, auch zwischen den Retailbanken. Wenn ich da einen ganz simplen Aktienindex wie den MSCI World bespare, kostet das ETF-Produkt 0,1-0,2% Gebühren und der Anbieter zahlt Ihnen auch keine Bestandsprovision, der ETF-Anbieter. Und wenn Sie das Ganze jetzt auch noch kostenlos machen, wie rechnet sich das? Sie haben ja die ganze Administration, alles hinten dran.
Ja, doch. Ich denke, wir können was verdienen, aber ich würde unsere Wertpapierangebot eher mit unsere ehemalige Tagesgeldangebot vergleichen. Und das, ich habe gerade auch gesagt, das Tagesgeldangebot gibt es heute nicht mehr mit guten Konditionen. Aber damals haben wir immer gesagt, unsere Kunden konnten immer sicher sein. Bei de ING gibt es beim Tagesgeld sparen, würde ich sagen, das beste Angebot. Und wir waren immer der Bank voor Leute, die regelmäßig, aber mit kleinem Geld. Und für das Alter vorsorgen, ein bisschen für die Alter vorsorgen wollten. Was wir jetzt versuchen, also ich hoffe, wir gelingen, aber was wir jetzt versuchen, ist das zu übertragen auf Wertpapier. Und das machen wir mit das kostenlose en ab 1 Euro. Und man had oft gezegd, die Wachstum der ING in Deutschland, war am Anfang, sag mal, vor 10 Jahren, war über das Tagesgeldkonto. Met een gutes Angebot. Sind wir gewachsen in Kunden, haben wir viele neue Kunden bekommen und sind wir jetzt mit 9 Millionen Kunden einer der größten Retailbanken. Und man sieht, das macht man heute nicht mehr mit Spargelder. Das macht man auch schwerer. Wir haben auch darüber geredet, letztes Mal, auch nicht mehr über ein kostenloses Girokonto. Und ich glaube, das neue Einstiegsprodukt für viele Kunden wird jetzt sein, diese ETFs, die man ohne Kaufgebühren kaufen kann, diese Sparpläne ab 1 Euro. Ich würde es mehr sehen als eine Investition in die Kundenbeziehung. Und wir schaffen wieder ein Kontaktpunkt und damit auch die Möglichkeiten, unseren Kundenstamm zu erweitern und mehrere Services und Produkte an unsere Kunden anzubieten. Und hoffentlich, ich sage immer hoffentlich, weil das wissen wir in der Zeit, funktioniert das genauso, wie wir es damals gemacht haben mit Tagesgeld.
dass wir jetzt mittlerweile sehr viele neue Akteure in diesem Reich Brokerage haben, wie Trade Republic, wie Smart Broker, die auch sehr aggressiv auf Kundenfang sind mit exakt dem gleichen Angebot, kostenlose Sparpläne. Sorgt Sie das, weil da möglicherweise ein paar Provisionen auf dem Spiel stehen perspektivisch, oder haben Sie einen Kundenstamm, der groß genug ist, um die noch intern zu drehen in diese Produkte?
Es gibt andere Spieler und genau die Namen, die Sie gerade genannt haben. Aber ich glaube, ich habe mir nochmal nachgedacht, was ist das Unterschied zwischen uns und diesen Neobanken oder diese Nischeanbieter oder all diese Leute? Und ich denke, ja, wir sind doch wirklich ein große Retailbank. Hè? Also was diese Neobanks und diese Fintechs alle nicht haben, wir haben ein Portfolio von fast 80 Milliarden Baufee, wir haben 10 Milliarden Konsumentenkredite, wir haben Girokonten. Also ich glaube, dass unsere Kunden ist bei uns wirklich bei einer völligen Retailbank. Und wenn man nach so einer anderen Spieler geht, macht man das nur, um Investmentprodukte zu machen. Und ich glaube, dass viele Kunden gerne alle ihre Geschäfte machen bei ihrer Hausbank. Darum ist Hausbank auch für uns sehr wichtig. Also ich bin davon überzeugt, dass wir ein etablierte Retailbank sind jetzt in Deutschland. Und dass die Kunden gerne bei uns, wenn die dasselbe Angebot bei uns bekommen, als bei all die anderen Fintechs, Neobanks und anderen, dass dann die Wahl am Ende für die Hausbank, dass man dann am Ende für die Hausbank entscheidet.
Sie hatten jetzt das Hausbankprinzip angesprochen. Ihr Haus war auch eines, das noch bis vor ein, zwei Jahren sehr viel Wert auf Neukundenwachstum gelegt hat. Sie hatten auch mal ein zwischendurch ja wieder gestrichenes 10 Millionen Kundenziel ausgegeben. Gefühlt hat sich das innerhalb von nur 1,5 Jahren komplett gewandelt und eine Direktbank nach der anderen, durchaus auch Filialbank, sagt, die Zeit auf Kundenwachstum zu gehen, neue Kunden zu jagen, teuer zu akquirieren, die ist jetzt vorbei. Wir wollen lieber mit unseren bestehenden Kunden profitabel arbeiten. Das höre ich bei Ihnen ja Richtung Wertpapiergeschäft, digitale Beratung auch raus. Was hat sich denn da verändert, dass das jetzt binnen 1-2 Jahren so wahnsinnig schnell gehen und einer nach dem anderen dem Neukundenwachstum abschwört?
Ja, ich glaube, was alle Banken haben und wir auch, die Niedrigzinsumgebung, wir haben eigentlich zwei Dinge jetzt, vielleicht ein paar Elemente, die Niedrigzinsumgebung, ja, das ist doch schwer für alle Banken. Und dann kann man nicht mehr rundrechnen, warum man ein umsonst Girokonto gibt. Und dann, wenn man dann auch auf Spargelder fast kein Geld mehr verdient oder das Geld kostet, dann wird es doch schwer, dann muss man wirklich von Cross-Selling das Geld verdienen. Also dann ein riesen Kundenwachstum zu haben, dann gibt es fast kein Modell mehr, wo man oder Rendite bekommt oder die Kosten so senken kann oder ein guter Return on Equity haben kann. Also das wird richtig schwer. Und das Zweite ist, vielleicht wegen der Pandemie, das gab es auch noch nicht. Hè. Wir sind jetzt, ich würde sagen, ein Jahr in Pandemie. Und das ist ein zweites Effekt. Nicht nur, glaube ich, auch während der Pandemie und die wirtschaftlichen Probleme, die es gibt, wird die Niedrigzinsumgebung noch immer länger. Und ich glaube, vielleicht haben andere auch nochmal gehofft, dass es wird mal besser mit diesen Zinsen. Und die gehen mal hoch. Ja, jetzt sagt jeder, die Zinsen werden dann nog lange niedrig blijven. Also das Verdienmodell in Spargelder ist wirklich schwer. Und zweitens ist, ich glaube, da vor zwei Jahren hat vielleicht einige noch gesagt, Filialen bleiben immer und Bargeld bleibt immer. Und in Deutschland geht das doch ein bisschen anders. Aber ich glaube, und das Wort Glück werde ich nie nennen bei einem Wort wie Pandemie. Aber während der Pandemie ist die Welt auf einmal viel digitaler geworden, dan we je gedacht hebben. Het is veel sneller gegaan dan we je gedacht hebben. En ook bij ons. Hè, we hadden gedacht dat zeg maar, fast die helft onze trades over die app gaan. Jetzt. Also, ik zeg oft tegen mijn collega's en collega's. Jetzt had de markt zich een beetje geändert in ons model. Also, ik brauch me niet aan te passen, maar de markt komt een beetje auf een digitale model toe. En ik glaube, ja, dat is jetzt bij alle banken het geval. Also, niedrigzinsumgebung, Pandemie, niedrige Wirtschaft en nog länger niedrigzinsen. Ja, dan kan man zich es niet meer leisten, om zeg maar 100 euro te zahlen voor een Neukunde. Dan muss man wirklich naar Hausbankkunde gehen oder profitables Wachstum. Sonst schaffst du es nicht.
Ja, hier geht's jetzt weiter mit einer kurzen Werbepause. Danach unser Format Blitzrunde. 10 kurze Fragen, 10 spontane Antworten.
Wir fragen danach Nick Yu auch noch, was er von den großen Banking-Ertragsbringern Bankassurance und dem Drehen am Kartenportfolio hält. Und er verrät uns auch, was er für den meist unterschätzten Trend im Retail-Banking aktuell hält. Jetzt aber zunächst ein Dank an unseren Sponsor Solaris Bank. Der erste Eindruck zählt, auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank BankIdent entwickelt, das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto, ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion Rate deutlich steigert, alles unter Einhaltung des Geldwäschegesetzes. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de, Link auch in den Notes.
Ich würde gerne jetzt mit Ihnen unsere Blitzrunde machen, unsere Rubrik. Ich stelle Ihnen 10 spontane Fragen, Sie geben 10 ganz spontane Antworten. Sie haben Lust?
Ja.
Ihre erste Erfahrung, Erinnerung mit einer Bank war?
Ein Sparkonto öffnen im Filial in den Niederlanden.
Das war bei welcher Bank, wissen Sie es noch?
Rabobank, war bei mir im Dorf. Das war der einzige im Dorf.
Wann waren Sie zuletzt in einer Bankfiliale und warum?
Das war vor 1,5 Jahren. Um ein bisschen Bargeld abzuheben.
Ihr Golfhandicap liegt zurzeit bei?
36. Schlecht.
Der beste Golfer unter den Bankmanagern, mit dem Sie so gegolft haben, ist?
Daniel Lano, mein Retail-Vorstand.
Ihr größter Kulturschock nach dem Wechsel nach Deutschland war?
Wie viel Bargeld ich noch immer brauchte damals.
Was bringt Sie als Kunde bei einer Bank oder bei einem Fintech in Rage?
Was mir in Rage bringt, ist, wenn ich Papier brauche.
Wann hat es bei Ihnen das letzte Mal so richtig Zoom gemacht, wenn Sie ein Tool oder ein App oder eine App aus der Finanzbranche selbst genutzt haben oder bei einem Wettbewerber gesehen haben?
Ich habe gestern einen kurzen Film gesehen von das neue Google Pay. Und da war ich glaube, wir haben das alles auch bei ING, aber ich war begeistert, wie einfach das alles zusammenkam.
Ihrem neuen Vorstandschefkollegen, Commerzbank-Chef Manfred Knof, wünschen Sie was?
Ja, doch viel Erfolg. Ich bin immer nett zu meinen Kollegen.
Gibt es ein deutsches Fintech-Unternehmen, was Sie beäugen oder was wirklich Spannendes macht, wenn Sie jetzt natürlich nicht Ihren Kooperationspartner Scalable Capital nennen dürfen?
Ja, dann würde ich Lendigo sagen.
Gehört ja auch zu Ihnen. Sonst noch jemand?
Ja, ich muss sagen, nein, nicht richtig. Ich bin noch immer begeistert von dieses, was ich gerade gesagt habe, von die Entwicklung bei Google Pay.
Was können denn Deutsche von Niederländern in Jobdingen lernen?
Ich glaube, das ist, sag mal, Flexibilität und Änderungsbereitschaft.
Und was könnten umgekehrt die Niederländer von den Deutschen lernen, so in Jobdingen?
Respektvoll sein und Struktur.
Was raten Sie Berufseinsteigern, was man unbedingt machen muss, wenn man in die Banking-Branche geht?
Wird data-affin.
Können Sie sich vorstellen, dass die ING in Deutschland irgendwann in Metropolen auch mal wieder eine Filiale aufmacht, ja oder nein?
Nein.
Sehr klare Antwort. Ich würde da gerne mal anknüpfen. Können Sie es begründen? Ist es völlig außer Reichweite im Sinne von nicht zu refinanzieren, keine Kosten, weil es gibt doch zumindest in einigen Bereichen Baufinanzierung, da machen ja auch, glaube ich, macht Ihre Interhyp-Tochter ja doch einige Beratungsbüros auf. Also anscheinend gibt es Dienstleistungen, für die der Bedarf da ist. Aber insgesamt funktioniert das nicht mehr?
Ja, ich bin sicher, es gibt immer Berater und die Berater haben Filiale und genau wie Sie sagen, bei Baufi, ich sage immer, das ist das die größte Entscheidung, die man im Leben macht. Und fast jeder, ob das Refinanzierung im Baufi-Geschäft, glaube ich, das wird in Zukunft ganz digital sein. Aber das erste Einstieg in Baufi, dann braucht man einen Berater und das kann nicht ein Filial sein. Ich glaube nicht, dass eine Bank wie uns ein Filial braucht, aber wir arbeiten zusammen, wir haben Partner im Berater. Und ich sage immer, was ich immer sage, ist, ich habe auch mal ein Haus gekauft. Und ich glaube, als Bankvorstand glaube ich, dass ich weiß, wie ein Baufi funktioniert und wie ein Baufi aussieht. Und das, ja, ich sage immer, das Blöde ist doch, dass genau vor ich mein Haus gekauft habe, da gehe ich nach meiner Vater und Mutter und da sage ich, soll ich es machen? Und das hat mein Vater damals gesagt, ja Nick, du kannst es machen. Ich würde es machen, ein schönes Haus, du kannst es nicht leisten. Und dann später denke ich, ja, warum habe ich es ihm gefragt? Weil ich weiß viel mehr von Baufi als mein Vater. Aber ich glaube, jeder Mensch braucht Bestätigung von seiner Wahl. Und ich glaube, da können, genauso bei Interhyp, ein Berater oder ein Filial, das kann man brauchen. Aber ich glaube, heutzutage, auch in der neuen Zukunft, was ich gerade gesagt habe mit die YouTube-Filmen und alles, nur für diese großen Entscheidungen. Aber ich glaube, als Bank selbst brauche ich die Filiale nicht.
Wenn wir schon über Baufinanzierung reden, die macht ja einen sehr großen Anteil Ihres Kreditportfolios aus. Waren es knapp 80 Milliarden? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja.
Da muss ich Ihnen die Frage natürlich stellen. Macht man sich da Sorgen, dass da irgendwann im Immobilienmarkt in Deutschland auch mal was schief gehen könnte? Weil das hätte ja auch natürlich starke Implikationen auf Ihre Bilanz.
Meine Angst ist ein bisschen weniger. Ich bin natürlich Holländer. Und die Holländer, die finanzieren ihre Wohnungen viel anders als Deutsche. Also Deutsche nehmen meistens, die meisten Deutsche kaufen ein Haus, wohnen wirklich in eigenem Haus und nehmen ein Baufee und fangen fast gleich an mit Tilgung, Rückzahlung von ihrer Baufee. Also ich glaube, dass der Durchschnitt Deutscher nicht extrem verschuldet ist in seinem Haus. Also das ist in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Niederlanden, viel höher als in Deutschland. Also ich glaube, dass man in Deutschland sehr konservativ finanziert ist. Und ich glaube, wenn wir dann unter de banken gucken, sind wir als ING immer sehr voorzichtig, sehr conservatief. Also mag ik mich heute nicht viel sorgen.
Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber Ihr Vorgänger, der Herr Burkhaut, hat mir mal gesagt, Deutschland ist eigentlich ein traumhaftes Land, um Baufee zu betreiben, weil die Menschen sich lieber einen Arm abhacken lassen, als dass ihre Baufinanzierung platzt. Ist das eine zutreffende Beschreibung des deutschen Markts?
Würde ich sagen, ja. Ja, da bin ich mit einverstanden, mit meinem Vorgänger.
Unser Oberthema heute lautet ja Wertpapiergeschäft, digitale Beratung. Es werden ja immer heiße Themen gejagt, die mehr Ertrag versprechen für Banken. Da gibt es einerseits das Wertpapiergeschäft und die Beratung. Das ist ja schon sehr kräftig angezogen, wie man an Ihren Zahlen auch sehen kann und denen von Wettbewerbern. Es gibt aber auch andere Themen. Bancassurance ist eins und das Drehen am Kartenportfolio, auch aktuell bei sehr vielen Wettbewerbern. Können Sie uns eine kleine Einordnung geben, was von diesen heißen Themen Bancassurance, Kartenportfolio zu halten ist, ob sich da auch vielleicht bei Ihnen was tut künftig?
Ja, lass mal anfangen mit Kartenportfolio. Ja, wir haben damals gesagt, wir steigen vielleicht an eine richtige Kreditkarte, aber wenn man heute zu sagen guckt, ja, wo nützt man eine Kreditkarte heute, um zu reisen? Aber in der Pandemie reist fast keiner. Ich glaube, um das jetzt zu machen, das macht keinen Zweck. Also ich glaube, da werden wir nicht viel ändern. Da ist auch, ich glaube, in diesem Business, ja, mal gucken, wenn jeder wieder reist und jeder wieder rund um die Welt geht, weil dann braucht man das. Und vielleicht braucht man auch in der Vergangenheit eine Karte beim Shopping. Aber es gibt heutzutage so viele Lösungen, um online zu bezahlen. Also braucht man auch nicht wirklich eine Karte. Also ich glaube, da wird man von uns nicht so viel sehen. Bankassurance ist was anderes. Jeder braucht eine Versicherung. Jeder hat viele Versicherungen zu Hause. Ich glaube, es ist ein großer Markt. Wir können mal gucken. Wir haben 9 Millionen Kunden. Die haben auch alle Versicherungen. Wenn wir das anders machen können, sehr transparent, sehr digitaal, dann glaube ich, da muss Raum sein für einen digitalen Anbieter wie eine Bank, wie wir. Und Sie sehen auch, und ich glaube, das ist ein bisschen unsere Dynamik. Wir fangen immer klein an und wir versuchen vieles. Also es dauert ein bisschen, es war für uns ganz neu, das Produkt kennen wir nicht. Und ich habe oft einmal gesagt, wenn wir etwas nicht kennen, dann können wir besser mit einem Partner zusammenarbeiten. Also wir haben dieses Mal die Zusammenarbeit mit AXA. Und zusammen mit AXA gucken wir, wie kann man digitaal Versicherungen verkaufen, wie kann man das auf eine richtige Weise machen, mit Bankkunden und wie ist die Verknüpfung in unsere Service optimal. Und die Weise, waarop wir das machen, und das haben wir auch gesehen mit die Anlagecoaches, wo wir nur anfangen mit 10. Wir fangen immer klein an. Vielleicht ist das agil. Wir versuchen es immer mit kleine Schritten. Wir versuchen etwas und dann haben wir vieles, das nicht funktioniert. Dass die Kunde sagt, verstehe ich nicht. Versuchen wir was anderes. Wenn es funktioniert, machen wir es besser und noch ein bisschen besser und noch ein bisschen besser. Wie wir denken, ja, das ist genau wie wir es machen müssen. Und dann machen wir es was groter nach unserem volle Kundenstamm. Aber am Anfang versuchen wir es klein. das, ja, ich weiß das deutsche Wort nicht, aber auf Englisch heißt das Customer Journey, um die Customer Journey wirklich richtig zu haben.
Können Sie das anhand eines konkreten Beispiels erläutern?
Wir sind angefangen mit die Versicherung verknüpft an Baufi, und man sieht im Customer Journey, wie schwer es manchmal ist, weil die Kunde ist nur fokussiert auf: Ich möchte das Haus gerne kaufen. Er will eigentlich auch noch nicht mal ein Baufi, er will nur das Haus, aber er braucht ein Baufi, um das Haus zu bekommen. Und wenn man dann am Anfang sagt: Aber hast du auch gedacht an eine Versicherung? Dann sagt hij vielleicht ja, aber er denkt: Ich brauche nur jetzt das Haus und ich brauche den Baufi und dann kann ich das Haus kaufen. Und wenn ich das Haus habe, dann werde ich auch nochmal an Versicherungen denken. Also man muss jedes Mal versuchen, wo in dieser Customer Journey, wenn man zu früh darüber redet, sagt die Kunde: Ich bin nicht interessiert, ich brauche nur ein Baufi. Wenn man zu spät ist und man schon nachgedacht hat über die Versicherungen, ja, dann ist man wieder. Also wir suchen wirklich in diese Journey. Haben wir viele kleine Versuche und langsam sehen wir, dass wir das rausfinden. Und daarom glaube ich, das ist ein Riesenmarkt und das gibt viele Erträge, auch für die Bank in der Zukunft.
Sie hatten gerade das Stichwort Agilität genannt. Das fällt auch immer wieder in Sätzen. Sie haben ja einen agilen Umbau gemacht. Der müsste jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit anderthalb Jahren ungefähr vorbei sein. Was waren denn die Learnings da bei Ihnen aus diesem Umbau? Was hat Sie da überrascht?
Ich muss sagen, mein größtes Learning, was ich gelernt habe, war eigentlich in der Corona-Pandemie. Weil in der Corona-Pandemie waren wir auf einmal alle zu Hause. Und ich möchte gerne mit meinen Kolleginnen und Kollegen reden, um die mal ein bisschen sagen, wie es uns geht. Und ich möchte auch gerne wissen, wie es unseren Mitarbeitern geht. Dann habe ich auf einmal jede Woche kommuniziert. Ich habe E-Mails geschickt an alle Mitarbeiter. Ich habe Webcasts gemacht mit allen Mitarbeitern. Extrem viel kommuniziert. Und was haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt? Nick, das lieben wir. Wir sind jetzt auf Augenhöhe. Wir wissen genau, was passiert in der Bank. Wir sind wirklich dabei. Es ist jetzt unsere Bank. Genau da, diesen Moment habe ich gedacht: Warum habe ich bei der Anfang von dieser agile Transformation nicht mehr kommuniziert? Also ich glaube, mein erster Learning, wenn ich es nochmal mache, ist: Man kann nie genügend kommunizieren. Und das habe ich, glaube ich, in Anfang, waar voor mij die logik zo einfach war, waarom we agil arbeiten müssen. Maar ik glaube, en ik heb damals gedacht, dass ich viel kommuniziert habe mit Mitarbeitern, viel geredet habe, viel zugehört habe, aber doch nochmal zu wenig. Also das war die größte Learning. Und zweitens ist, und ich glaube, hier hilft auch der Pandemie, wenn man sagt, man muss flexibel sein, man muss Selbstentscheidungen treffen, Eigenverantwortung nehmen, dann sagt man ja. Aber jetzt, wenn man zu Hause ist, in kleine Teams arbeitet von 9 Leuten, man muss jetzt Selbstentscheidungen treffen. Und sich organisieren mit kleinen Teams von nur 9 ist viel einfacher als sich organisieren in ein Team von 300. Also auf einmal bekomme ich jetzt auch zurück von vielen Mitarbeitern: Es funktioniert jetzt wirklich, weil wir können uns viel einfacher organisieren. Wir sind sehr digitaal. Wir nehmen sehr viel Eigenverantwortung. Und das waren wir schon gewöhnt mit dieser Umstellung. Also hier auch das neue Normal, die neue Weise von Arbeiten, hilft jetzt unheimlich. Und daarom heb ik ook in de Pressekonferenz gesagt: Ich bin froh, dass wir die Umstellung schon gemacht haben und nicht jetzt umstellen müssen. Weil so eine Umstellung machen, wenn jeder von zu Hause arbeitet, ist noch schwerer, als was wir gemacht haben. Und zweitens ist, ich wusste schon, Änderung ist für jeder schwer. Und ich würde sagen, es gibt wenige Leute, die wirklich Änderung lieben. De meisten lieben es, wenn es so bleibt, wenn es bequem ist, wenn man weiß, was passiert, wenn man sicher ist von seinem Job. Aber man muss heutzutage ändern. Und ich würde jetzt sagen, auch gegen jeder, der zuhört: kommunizieren ist das Wichtigste.
Was war denn Ihr persönlicher Tiefpunkt in dieser Pandemie?
Ja, ich würde sagen, mit Corona. Erstes Mal haben wir geguckt: Wie machen wir das in den Vorstand? Wie reden wir miteinander? Auf einmal konnte ich nicht mehr nach Frankfurt. Man konnte nicht mehr hin und her. Also wir sind überall und jemand ist vor Ort und ich bin nicht vor Ort. Wie machen wir das? Da haben wir die Daily Board Calls gemacht. Das hat doch ein paar Wochen gedauert, bevor wir wirklich richtig da waren. Das ist eigentlich einfach lief. Und ich würde sagen, nach der Pandemie werden wir noch immer einen Daily Board Call haben. Also ich glaube, diese Austausch ist, das gefällt uns alle sehr gut. Ja, und ich muss sagen, privat, auf einmal hatte meine Mutter Corona. Und ich glaube, diese Angst, die man dann hat, nicht nur um selbst gesund zu bleiben, maar wenn es einmal in die Familie ist, ja, das gibt dann doch riesige Angst. Und ich würde sagen, den Tag, dass meine Mutter mich angerufen hatte, ich habe Corona, das war für mich ein Tiefpunkt. Und glücklicherweise geht meine Mutter gut. Also es geht ihr jetzt gut. Aber das war für mich doch ein Tiefpunkt.
Um vielleicht mal unser Gespräch ein bisschen abzubinden, die Frage, die ich Ihnen natürlich stellen muss, in Deutschland haben wir permanentes Gequatsche über mögliche M&A-Deals zwischen Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, HVB. Kommen denn da irgendwann auch mal die transnationalen M&A-Deals in den kommenden 2-3 Jahren in der Bankenbranche? Oder bleibt das Zukunftsmusik? Weil die Regulierer wollen es, viele Bankvorstände äußern sich sehr wohlwollend, aber so recht passiert ja da nichts. Kommt das noch in den nächsten 2-3 Jahren?
Ich würde, vielleicht ist das Antwort doch ja, aber sag mal mit den Auslandsspielern, man kann sagen, der Mutter, die ING-Mutter ist holländisch, aber es gibt auch eine große Bank in Deutschland, die hat eine französische Mutter oder eine hat eine italienische Mutter. Also ich glaube, die Auslandbanken sind schon in Deutschland da, würde ich sagen. Und ja, die Konsolidierung wird in den nächsten Jahren weitergehen, ob es diese riesengroße Dinge gibt. Ich habe keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Ich glaube, viele große Banken, die sind auch noch sehr viel mit sich selbst beschäftigt und diese Pandemie und die Niedrigzinsumgebung. Es gibt viele Sachen zu tun. Und ich werde selbst glücklicherweise wachsen wir noch sehr autonom und da bin ich sehr froh damit. Aber ich möchte am liebsten selbst eerst super in Ordnung sein, selbst voor ik in so etwas einsteigen. Wir gucken nur nach autonomes Wachstum. Ich bin nicht sicher, ob in den nächsten 1-2 Jahren diese riesengroße Verschmelzungen, wie sagt man das, Fusionen, ob es das geben wird. Aber ich glaube, heute Morgen war in Finanzen noch ein großes Artikel über Volksbanken, andere Banken, Sparkassen. Also ich glaube, es ist schon unterwegs. Hè. Daar sind viel Fusionen, da ist viel Konsolidierung schon. Und die Auslandsspieler sind schon da.
Letzte Frage. Was wird denn der große Trend im Banking die nächsten 3-5 Jahre, wenn Sie sich auf einen festlegen müssten, der immer noch unterschätzt wird, oder wo Sie immer noch glauben, da ahnen Leute nicht so richtig, was da kommt und wie schnell es rollt?
Ich glaube, das große Thema für Banken, positiv und negativ, wird doch zijn Daten. Datenschutz an der regulatorischen Seite mit GDPR, aber auch Daten in die auf so eine Weise verwandeln, dass wir viel persönlicher ein bessere Service geben können, viel persönlicher sein können, wirklich die Kosten senken können, weil wir viele Sachen nicht mehr brauchen, weil wir das alles mit Artificial Intelligence hinbekommen. Also ich glaube, wie man mit Daten umgeht, das ist das, ich würde sagen, das Thema für die nächsten 2 Jahre, wo jeder mit beschäftigt ist.
Ich wollte es eigentlich als letzte Frage stellen, aber da Sie jetzt mit den Daten geantwortet haben, muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Geht's denn auch wirklich da mal los innerhalb der nächsten 1-2 Jahre? Weil das Versprechen der Banken, dass demnächst Daten ausgewertet werden, personalisierte Angebote kommen, das gibt's ja schon länger. Gefühlt ist gar nicht so viel passiert.
Ja, ich bin sicher, dass es kommt. Das geht schneller, als wir alle denken. Und sicher, weil wir jetzt alle noch mehr digitaal werden. Und ich habe gerade gesagt, diese Big Techs, die auch immer mehr machen. Also ich glaube, es geht wirklich los in den nächsten 2 Jahren.
Das war's mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast mit Nick Yu. Wir bedanken uns nochmal sehr herzlich für das Sponsoring dieser Episode bei der Solaris Bank. Und wenn Ihnen das Ganze gefällt, dann klicken Sie einfach abonnieren bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts oder Google Podcasts und schicken Sie uns Ihr Feedback unter redaktion@finanzszene.de. Redaktion und Host Christian Kirchner, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansounds.com, Cover Design Elida Atelier Hamburg.